Lektion Nummer 13, die letzte vom, ja, von diesem Heft, was das letzte Heft vom Alten Testament ist, aber es ist schon das Thema, ja, über das Alte Testament hinaus, zwischen den Testamenten, werden wir ja gleich sehen, auch eine wichtige Zeit. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephrat, lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Micha 5, 1. Halleluja. Gott ist so gut. Schaut, ne? Hier ist, wird prophezeit, dass Jesus in Bethlehem zur Welt kommen würde. Aber interessant auch hier, ne, der letzte Satz. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit. Das heißt, Micha hat ja viele hundert Jahre vor Christus das prophezeit. Und was sagt er? Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit. Das heißt, der Ursprung von dieser, der in Bethlehem zur Welt kommen sollte, liegt in der Vergangenheit. Und als Jesus gesagt hat, er Moses war, bin ich, können wir hier das verstehen. Jesus ist, existierte schon vor Moses, weil er ja Gott ist. Das ist hier prophezeit. Wieder einmal, wie so oft. Auf der nächsten Seite. Die Zeit zwischen den Testamenten. Wenn wir Malachi, das letzte Buch des Alten Testamentes, zu Ende lesen und beim Neuen Testament anfangen, können wir leicht vergessen, dass dazwischen eine große und wichtige Zeitspanne liegt. 400 Jahre, die als zwischentestamentliche Zeit oder Zeit der prophetischen Stille bekannt ist. Eine Zeit des Wartens auf den prophezeiten Messias, wo niemand im Namen Gottes redete. Ja, ich habe das hier einfach abgelesen, was da steht, weil es ist einfach so. Diese 400 Jahre nach Malachi, vor Jesus. Das heißt, man war jetzt gewohnt, das heißt, wir sind jetzt gewohnt, immer zu studieren, ja, da gab es diesen Prophet und jenen Prophet und da gab es den Buch, der Richter und der Isra und das und das. Das heißt, die ganze Zeit ist gefüllt von 1200 vor Christus oder noch mehr bis 500 vor Christus ist die Zeit immer entsprechend mit historischen Büchern, prophetischen Büchern immer so ganz begleitet. Die Zeit geht und dann kommt ein Prophet und dann erzählt andere die Geschichte und das geht immer weiter und ganz normal und plötzlich endet alles. Da kommt keiner, der die Geschichte weiter erzählt und auch kein Prophet. Das ist eine ganz wichtige Information, weil das ist ja anormal. Das ist was Komisches. Und wir hatten letzte Woche, ich hatte das kommentiert, das war von Gott so ganz bewusst gemacht, weil er hatte so viele Versuche gemacht mit dem Volk Israel, denen zu rufen zum Glauben und sagen, ja, besinnt euch, glaubt, glaubt wirklich, glaubt aufs Herzen und so weiter. Er hat viele, viele Sachen unternommen, aber es hat immer nicht geklappt. Und das war jetzt hier das Ende, wo Gott gesagt hat, so, jetzt halte ich den Mund und ich werde nur noch eine einzige Sache machen. Das heißt, der Messias. Der Messias, der schon seit 1. Mose verhießen war. 1. Mose 3, 15 müsst ihr auswendig kennen, weil ich jede Woche quasi zitiere. 1. Mose 3, 15, das Neue Testament, das heißt das Alte Neue Testament im Alten Testament, sage ich mal so. Das ist quasi quasi Johannes 13 vom Alten Testament. Johannes 3, 16. Interessant, dass die Nummer auch fast die gleiche sind. 1. Mose 3, 15. Ja, und was haben die Leute dann gemacht? Die haben nicht gesagt, ja, Gott ist still, schade. Nein, die waren auch tätig. Viele Schriften wurden zu dieser Zeit verfasst, von menschlichen Überlegungen geprägt, unter den Einfluss der babylonischen und persischen Religionen. Sie versuchten, die Lücke zu füllen, die die fehlende Offenbarung Gottes offen ließ. Ein Versuch, das Volk zu trösten und zusammenhalten. Die Apokryphen. Das heißt, die Apokryphen, die sind dieser Versuch, das heißt, diese Bücher, die verfasst wurden, weil ja Gott nicht mehr geredet hat, niemand hat erzählt und die Propheten gab es keine mehr. Und da kamen Leute, die jetzt ein bisschen von der babylonischen Religion, ein bisschen von der persischen Religion und alles ein bisschen vermischten mit Traditionen und so alles und dann ein paar Bücher geschrieben haben, die dann 1600 Jahre später von der katholischen Kirche, katholischen Religion übernommen wurden, ne? Im Alten Testament eingefügt wurden. Und darum ist wichtig, dass ich das auch nenne, weil viele sagen ja, die Apokryphen, die sind ein Teil der Bibel oder so. Nein, die sind kein Teil der Bibel, ne? Die sind eine Irrlehre, die sind ja sogar eine Lästerung, ne? Weil sie versuchen hier Gott, sagen wir so, die Worte ins Mund zu legen, ne? Sie wurden von den Juden in frühen Christen keineswegs als heilige Schriften betrachtet. Falls die Apokryphen göttlich wären, dann wären andererseits die Vorhersagungen über die Zeit der prophetischen Stille falsch. Hier habe ich so eine Prophezeiung über die prophetische Stille genannt. Andreas, würdest du bitte hier lesen, diesen Vers?
Darum wird Nacht über euch kommen, ohne Gesichter und Finsternis, dass ihr nicht wahrsagen könnt, und die Sonne wird über den Propheten untergehen und der Tag über ihnen dunkel werden. Micha, Kapitel 3, Vers 6.
Ganz klar, Micha prophezeit, dass diese Zeit kommen wird. Und diese Apokryphen, wie wir sie nennen, die wurden von den Juden und frühen Christen keineswegs als heilige Schriften betrachtet. Auch wichtig, diese Information. Die wurden nur nach 1600 Jahren, nachdem sie geschrieben wurden, dann irgendwie aus dem Teich gefischt sozusagen, aus der Schublade genommen von der katholischen Religion und im Alten Testament eingefügt. Aber ja, die frühen Christen und die Juden, die haben das nicht so gesehen. Weil für das Neue Testament ist eine wichtige Quelle der Autorität. Weshalb wir sagen, ja, das Neue Testament ist wirklich inspiriert. Ja, weil die ersten Gemeinden, die Frühgemeinden, die als inspiriert erkannt haben, die als göttlich erkannt haben. Und die Apokryphen wurden nicht von den ersten Gemeinden und auch von den Aposteln und so weiter. Die Aposteln, die zitieren nicht die Apokryphen, aber das Alte Testament zitieren die ständig. Ne? Jesus hat ständig das Alte Testament zitiert, aber die Apokryphen nicht. Versteht ihr? Darum ist total wichtig hier, dass man das sagt. Die Apokryphen, die wurden nicht erkannt, die wurden nicht benutzt. Nur ganz, ganz später wurden die, ne, aus der Schublade genommen von der katholischen Religion und viele glauben daran. Viele bewerten diese Bücher, als wären sie ein Teil der Bibel, ne? Oder so ähnlich. Sogar die Tatsache, dass sie in der Bibel gedruckt werden, suggeriert den Leuten, dass es ein Teil der Bibel ist. Versteht ihr? Und das ist schon lästerlich. Falls die Apokryphen göttlich wären, dann wären andererseits die Vorhersagen über die Zeit der prophetischen Stille falsch. Das heißt, als man das gemacht hat, hat man auch die Propheten verleugnet. Hat man die Propheten überrollt. Hat man viele Prophezeiungen verneint. Das heißt, diese Geste, das zu machen, diese Bücher, ne, im Alten Testament anzufügen, die widerspricht dem Geist der Bibel. Warum? Weil man das nicht will. Man will nicht, dass diese 400 Jahre erkannt werden. Dass man sagt, schaut, 400 Jahre hat Gott nicht geredet. Man möchte das nicht. Man möchte sagen, ja, alles ist weitergegangen. Ja, das Volk hat gar nicht so schlimm gesündigt. Nein. Ne? Alles ist ganz normal weitergegangen. Viele haben Bücher geschrieben und so weiter. Ne? Das verschleiert die prophetische Stille, weil die prophetische Stille ist ein Beweis, dass Gott es endgültig satt hatte mit dem Volk Israel, dass alle Versuche, die Gott gemacht haben, nicht funktioniert haben und Gott gesagt hat, so, jetzt warten wir, jetzt wird eine spannende Zeit sein, wo die Juden gebetet haben, ne? Nicht ganz am Anfang, aber nach, ich stelle mir vor, so 100 oder 200 Jahren, dann sagen die, wow, aber warum redet jetzt kein Prophet mehr? Und dann haben die angefangen zu beten, 400 Jahre lang, und dann kam Jesus. Das heißt, die haben Jesus sehnsüchtig gewartet, den Messias sehnsüchtig gewartet. Das hatten wir schon letztes Mal, ne? Der ersehnte Israels, ne? Darum ist diese Zeit, diese 400 Jahre, die ist total wichtig, dass, ne, Gott redet dadurch, dass er nicht redet, versteht ihr? Die Botschaft, die Stille hat eine Botschaft, versteht ihr? Die Stille Gottes ist, schreit. Sie schreit, versteht? Gott schreit durch die Stille. Ne? Gut, diese 400 Jahre, die sind wichtig in verschiedenen Perspektiven. Und lass uns mal hier schauen, dass, obwohl ja keine prophetische Offenbarung gab, war es eine ereignisreiche und sehr wichtige Zeit in der jüdischen Geschichte. Und wichtig ist auch, dass wir hier zumindest diese Punkte studieren, die ich ja hier nenne, ne? Weil in diesen 6 Seiten, die wir heute haben, kann ich natürlich nicht 400 Jahre Geschichte zusammenfassen. Aber ich fasse ja nur das zusammen, was wir brauchen, um das Neue Testament ein bisschen besser zu verstehen. Zwischen die Jahre 397 vor Christus und 6 vor Christus, da gab es viele Veränderungen in der Welt, in der Welt, in der Geografie, das heißt der Länder und Teilung und so weiter. Das Alte Testament endet mit der Rückkehr aus dem Exil, als die Perser herrschten. Als Jesus zur Welt kam, das heißt 400 Jahre später, lag Palästina unter den Römern. Und dann sind wir ja versucht zu denken, ja, die Perser, die herrschten, und nachher die Römer. Nein, so war das nicht. Der Übergang von Palästina, von den Perser auf die Römer, geschah in 4 Phasen. Persische, griechische, der Makkabäern, römische. Da gab es noch 2 andere dazwischen. Lass uns einen Blick auf die weltlichen Ereignisse dieser Epoche werfen, in schnellen Zügen, ganz schnell. Persische Zeit hatten wir schon oft studiert, 538 bis 331 vor Christus. Kyrus hat viele Nationen erobert und nahm Babylon in 538 vor Christus ein. Und viele Juden waren in Babylon zufrieden und wollten nicht mehr zurück. Deswegen sind nur 50.000 nach Palästina zurückgekehrt. Das ist ein bisschen traurig, wenn wir denken, ja, die durften jetzt zurück zu ihr Land, zum verheißenen Land, zum Land, ne, was Gott Abraham versprochen hatte und so weiter. Aber nein, nur ein kleiner Teil geht zurück. Wie traurig. Aber auch das war ein Teil vom Plan Gottes. Auch das. Weil die in Babylon verbliebenen Juden unterstützen den Wiederaufbau finanziell. Das war, sagen wir so, wie das jetzt dann Gott zum Guten gewendet hat, dass die dort geblieben sind. Und da gab es noch ein paar andere Faktoren. Der Wiederaufbau war nicht leicht und da gab es Gegner. Und zur Zeit wohnten in Palästina ja viele Leute. Die Juden wurden verschleppt und ja, Palästina war leergefegt sozusagen, als sie nach Babylon verschleppt wurden. Und da sind viele Leute haben sich da angesiedelt. Die haben gesagt, leeres, ne, Land, das machen wir. Wir bevölkern das. Das heißt, Leute, die ja aus den Nachbarländern dahin gezogen haben. Die haben gesagt, ja, viele, ne, Ländereien und so weiter. Warum nicht? Einfach übernehmen. Und die Assyrer, die hatten ja in Samarien auch viele Leute eingeschleppt. Und diese Leute haben sich mit diesen Leuten aus den Nachbarländern vermischt. Und das sind die Samaritaner. Und diese Samaritaner, die lebten auch teilweise in Juda. Und im Jahr 516 vor Christus, da predigte Haggai und Zacharia, die sagten, Leute, das ist nicht gut, wir müssen da einen Strich ziehen. Diese Mischehen, die gefallen Gott nicht. Dieses Volk, das da wohnt, das hat unrechtmäßig. sich im Laufe der Jahre hier ins Land eingenistet und die müssen wir rauswerfen, weil dieses Land soll ja den Nachfahren Abrahams gehören und so weiter. Ein paar Jahre später wurde auf dem Berg Garizim einen zusätzlichen Tempel aufgebaut, wo die Samaritaner anbeteten, was die Kluft zwischen Juden und Samaritanern weiter vergrößerte. Ne? Daher die Spannungen, die man im Neuen Testament vorfindet zwischen Juden und Samaritanern. Das heißt, die Juden haben den Tempel wieder aufgebaut, ihre Religion, ihr geistliches Zentrum, und so haben die Juden auch Einfluss, immer größeren Einfluss über die Menschen ergriffen. Viele Leute haben dann angefangen zu glauben, ja, weil jetzt gibt es einen Tempel, ein schöner Tempel, oder ne, nicht so schön wie der Tempel Salomos, aber es gab einen Tempel, wo wieder ne, die Priester etc. alles da gearbeitet haben. Das heißt, viele sind wieder gläubig geworden, und die Samaritaner, die wollten das nicht, die wollten nicht die Leute verlieren für den jüdischen Glauben. Was haben die gemacht? Auch einen Tempel gebaut in einer anderen Stadt, Garizim, ne? Und sozusagen als Konkurrenz zu den Juden, als eine Alternative. Und diese Religion, diese samaritanische Religion, die hat die Kluft zwischen Juden und Samaritanern weiter vergrößert. Und das merkt man ganz klar im Neuen Testament. Ne, wie gesagt, das, was ich jetzt erzähle, ist eine, sagen wir so, im Kontext vom Neuen Testament zu verstehen. Gut, jetzt lass uns zum Jahr 331 vor Christus springen, die griechische Zeitspanne. Mit einem Alter von 20 Jahren übernahm Alexander der Große die Regierung Griechenlands. Griechenlands, natürlich, er war Grieche. Er wurde von Aristoteles erzogen und war sehr talentiert. Alexander wurde ausgebildet, die Welt zu erobern und die griechische Kultur zu verbreiten. Er hat den Mittleren Osten erobert, indem er die Perser in drei wichtigen Schlachten besiegte. Granico, Issos und Gaugamela. Das heißt 334, 333, 331. Na, wie gesagt, Perser, die haben hier den Mittleren Osten beherrscht, und da kam Alexander der Große und übernahm das alles ganz, ganz schnell. In nur 13 Jahren hat er die halbe Welt, ja, die halbe Welt, was man zur Zeit, ne? Ihr wisst schon, früher war jetzt Amerika nicht besiedelt wie heute, da gab es da ein paar Einwohner und so weiter. Das heißt, die Welt, die dreht sich mehr so im Mittelraum, Mittelmeerraum. Es gab schon China und so, aber für unsere Betrachtung geht es hier um diesen Bereich Mittelmeer und Mittleren Osten und so. Und Alexander der Große hat alles Mögliche erobert, ganz, ganz schnell. Und nicht nur erobert, aber hat sich auf die Fahne geschrieben, die Kultur, die griechische Kultur, Hellenismus. Hellenismus ist ein griechisches Wort, was bedeutet Griechentum. Den Hellenismus zu verbreiten. Das heißt, die Werte, ne? Die Werte der Griechen. Was waren die Werte der Griechen? Ne? Diese Kultur, diese Art, sich zu kleiden, die Philosophie, die Sprache, total wichtig, die griechische Sprache und so weiter. Der hat befehligt, er befahl, dass man das tat, dass man jetzt die griechische Sprache sprechen sollte und so weiter, schreiben sollte. Ne? Und ja, das war auch gut so, ne? Weil die Sprache der Perser war vielleicht eine ganz kompliziertere Sprache. Die griechische Sprache, die war schon eine hochentwickelte Sprache, aber ja, so wie ich mir das vorstelle, war sie eine viel, viel leichtere Sprache zum Schreiben zum Beispiel. Ne? Was auch jetzt wichtig ist für das Neue Testament, weil die Briefe der Apostel wurden auf Griechisch geschrieben, ja. Wenn es dann so eine komplizierte Sprache wäre wie die Hieroglyphen von den Ägyptern, dann hätten wir vielleicht die Briefe des Neuen Testaments nicht, ne? Weil bis die Apostel die dann gelernt hätten, dann wären sie schon gestorben. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, auch die griechische Sprache hat geholfen, dass das Neue Testament entstand. Ne? Weil hier bereitet Gott alles vor für das Kommen von Jesus. Durch Alexander der Große hat Gott die Welt vorbereitet für die Verbreitung des Evangeliums. Das heißt, sogar auf den Straßen Roms wurde sie in der Zeit des Neuen Testaments gesprochen, die griechische Sprache. Stellt euch das mal vor. Ne? Das heißt, durch diese rasante Verbreitung oder durch diese Riesenverbreitung der griechischen Sprache hat sich auch die griechische Sprache ein bisschen, wie kann man sagen, verändert. Ne? Weil viele, viele Leute kannten diese Sprache und dann nicht so gut, ne? Weil viele ja, sagen wir, normale Bürger oder ärmlichere Bürger, nicht so gebildete Leute sprachen diese Sprache und dann hat sich das ein bisschen auch vereinfacht, ne? Und darum gibt es auch dieser Unterschied zwischen klassisch-griechisch, hochgriechisch, ne, 500 Jahre vor Christus, und das Koine-Griechisch, das Griechisch zur Zeit des Neuen Testaments, ein quasi folgliches Griechisch, ein Griechisch, was ein bisschen so die Regeln, die ganz genaue Regeln vom klassischen Griechisch nicht mehr folgen, ne, weil so viele Leute halt das gesprochen haben und sich nicht daran gehalten haben. Ihr wisst schon, wie das ist, ne? Zum Beispiel in der deutschen Sprache ist es genauso, ne? Das heißt, dass die Leute da auf der Straße die Regeln der Grammatik nicht so streng nehmen, ne? Das war immer schon so. Und Alexander der Große starb in 323 vor Christus. Er wurde nur 33 Jahre alt und weil er keinen Nachfolger gelassen hatte, wurde sein großes Imperium unter seine Generäle zerteilt. Zwei davon sind für unser Thema sehr wichtig. Diese zwei Reichen, die heißen Seleukiden und Ptolemäer. Das Reich der Ptolemäer lag in Ägypten. Alexandria war die Hauptstadt. Die Seleukiden hatte Syrien als Zentrum und die Hauptstadt Antiochia. Total wichtig, dass wir uns das merken, weil die dort herrschende manchmal auch Antiochus genannt werden, weil die in dieser Stadt herrschen, Antiochia. Ja, und eigentlich sollten sie Seleukiden heißen, aber die hießen dann manchmal Antiochus. Wichtig, dass wir das merken, weil es gleich wichtig werden wird. Und Palästina lag dazwischen. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt mental die Karte vor uns haben vom Mittleren Osten und so, ne, denken, ja, Syrien hier rechts, Ägypten da unten, und die Seleukiden, die waren, ihr Reich erstreckte sich bis Palästina am Anfang, nachdem Alexander es geteilt hatte. Aber im Laufe der Zeit haben die, was rede ich hier? Nein, falsch. Die Ptolemäer, Ägypten, Ptolemäer, am Anfang herrschen über Palästina und nachher kamen die Seleukiden, das heißt die Antiochus kamen und übernahmen einen Teil. Die haben Kriege gemacht, wie man das wie früher immer gemacht hat, und Palästina und viele andere Ländereien übernommen. Und das war schlimm für Palästina, weil ja die Ptolemäer, die haben die Juden in Ruhe gelassen in Bezug zur Religion und die Seleukiden am Anfang auch, aber gleich dann hat sich das geändert. Ja, weil Alexander der Große hatte gesagt, Hellenismus verbreiten, soll verbreitet werden. Er hat es befohlen und hier die Antiochus, die haben versucht, das dann auch durchzuziehen, noch nach 100 Jahren, nachdem Alexander gestorben war. Und das war schlecht für die Juden, weil da gab es viele Spannungen. Noch eine Bemerkung, in dieser Zeit, wo die Ptolemäer über Palästina herrschen von 320 bis 198 vor Christus, das heißt ein bisschen mehr als 100 Jahre. Das war eine Zeit des Wohlstands für die Juden und es wird erzählt, dass zu dieser Zeit die Septuaginta von 70 weise Juden erstellt wurde. Erstellt wurde. Was ist die Septuaginta? Die ist eine Übersetzung des Alten Testaments auf Griechisch. Wir müssen uns das vorstellen, dass das Alte Testament auf Hebräisch geschrieben wurde, nur ganz, ganz kleine Teile auf Aramäisch, aber zu 95% oder zu 98% auf Hebräisch. Aber ihr wisst schon, die Juden, die blieben zuerst in Babylon und viele haben sich dann auf die ganze Welt zerstreut, hatten wir letzte Woche kommentiert. Die mussten dann ja Berufe erlernen, die jetzt nicht mehr so bäuerlich waren etc. Und dadurch haben sie dann auch sich verbreitet über viele, viele Städte. Weil solche Berufe wie jetzt ne Handel und Handwerk und so weiter, die waren dann auch gute Berufe für Stadtmenschen, versteht ihr? Das heißt, die waren für Leute in großen Städten, das heißt im Hafen, ne? Weil Hafen sind immer so Städte, wo dann auch vieles umgeschlagen wird, viele Waren werden gehandelt und so. Das heißt, die Juden, die haben sich verbreitet, hauptsächlich über diese Hafenstädte im ganzen Mittelmeerraum und in kleinen Gemeinden, und viele von denen konnten nicht mehr Hebräisch sprechen und vielleicht nicht mehr richtig verstehen. Und dann war diese Arbeit für sie jetzt ganz wichtig, das Alte Testament auf Griechisch zu übersetzen. Ja, da die griechische Sprache überall gesprochen, verstanden und geschrieben wurde. Und man sagt so, man weiß nicht genau, aber man sagt, 70 weise Juden haben die Septuaginta in 70 Tagen übersetzt oder so. Ne? Man sagt so. Darum heißt sie auch Septuaginta, weil das Wort Septuaginta bedeutet 70. Ne? Auf Griechisch wieder. In 198 vor Christus eroberte Antiochus III. Ägypten und Palästina und fiel unter seine Herrschaft. Und das war nicht so einfach für die Juden, weil sicherlich wusste man, dass diese Seleukiden, diese Antiochus, die Hellenisation verbreiten wollten. Da sind viele Juden, haben sich nicht eingelassen mit diesen Seleukiden, und dann hat sich die Bevölkerung geteilt. Da gab es Spannungen. Es gab Leute, die sagten, ja, aber wir wollten lieber die Ptolemäer. Und da gab es ja teilweise so eine Art Bürgerkrieg. Werden wir gleich sehen. Zu dieser Zeit wurde Palästina in Galiläa, Judäa und Samaria unterteilt. Auch sehr wichtig für uns, die wir das Neue Testament studieren wollen. Zu dieser Zeit, das heißt ja circa 200 vor Christus, da entstand diese Teilung. Die Verfolgung der Juden fing nur an, als Antiochus IV. Oder Epiphanes genannt, die Macht übernahm. Er wollte die jüdische Kultur hellenisieren. Die Einwohner sollten griechische Theatern besuchen, sich nach der griechischen Mode kleiden, die Beschneidung rückgängig machen, hebräische Namen auf griechische umtauschen und so weiter. Hier nenne ich hier vier Beispiele für, wie ganz konkret man diese Hellenisierung durchführen wollte. Das heißt, dass die Juden jetzt die Theater besuchen sollten. Theater, das war auch so eine Erfindung der Griechen. Das war für die Griechen ein wichtiger Aspekt ihrer Kultur, dass man zum Theater ging. Das heißt, in diesen Theatern wurden dann, ja, ihr wisst schon, Theater, ne? Was es heißt?
Dramen
und vorgeführt, und viele waren sehr weltlich, ne, wo die Schauspieler da auch ein bisschen so nicht ganz so gekleidet waren und so weiter etc. Und wo die Sachen, die da erzählt wurden, sehr witzig und sehr weltlich waren, und die Juden, denen hat es überhaupt nicht gefallen. Ne? Das war ja ganz so gegensätzlich zu den jüdischen Glauben. Ein Beispiel. Und die Mode, ne? Mode ist auch so eine kulturelle Sache, sich kleiden. Die Juden hatten natürlich ihre Art und Weise, wie sie sich kleideten. Und das alles, ne, war wichtig für die Juden, weil die Juden, die wollten ihren System, ihre Kultur, ihre Zusammenhalt nicht verlieren. Die wollten das nicht. Die wollten als Nachfahren Abrahams bestehen. Und darum war es für ihn wichtig, sich abzugrenzen. Und da kam dieser Antiochus IV. Und wollte sagen, nee, ich will nicht, dass ihr euch abgrenzt. Ich will, dass ihr alle zusammen hier seid, wie das ganze Reich. Hellenisieren. Und da war, ne, die waren nicht zufrieden. oder die hebräischen Namen auf griechische Namen umtauschen, Beschneidung rückgängig machen. Kann ich mir nicht vorstellen, wie die das gemacht haben, aber es steht da in den Büchern. Ne? Dafür ersetzt er den jüdischen Hohenpriester Onias III um dessen Bruder Jason. Ganz wichtige Sache, ne, weil dieser Hohepriester Onias III. Ein, ich sag mal so, ein normaler Hohepriester war, das heißt einer, der die jüdische Religion ganz ernst genommen hat, und sein Bruder, der war ganz weltlich, ganz hellenisiert, der war ein ganz anderer Typ, der dem Antiochus IV. Viel besser passte, der dann auch mitgemacht hat mit den Plänen von Antiochus IV. Antiochus IV. Plante Jerusalem, und auch Jason plante Jerusalem in eine griechische Stadt umzugestalten. Ja, was heißt das jetzt konkret? Ja, die Gebäude so bauen, wie die Griechen sie bauten, die Architektur zum Beispiel. Ne? Ja, weil viele ja die griechische Kultur bewunderten. Ne? Das ist, bis heute gibt es ganz, ganz viele Leute, die griechische Kultur bewundern mit ihren Bildhauerei und Philosophie und so weiter. Ne? Und auch dieser Jason, der bewunderte diese Kultur und wollte auch die Jerusalem zu einer griechischen Stadt umbauen. Die Juden, die sich gegen der Hellenisierung ihrer Kultur stellten, wurden Hasidim genannt. Hat nicht mit Hass zu tun, versteht ihr? Das ist ein hebräisches Wort, Hasidim. Und das hat eine Bedeutung, werden wir gleich sehen. Aus sie stammen die Pharisäer und wahrscheinlich auch die Essener. Das einzige Mal, was ich das Wort Essener benutze, und das war auch so eine Gruppe, die ihr vielleicht irgendwo mal gehört oder gelesen habt, die auf dem Berg gingen, um die Schriften zu kopieren. Und jetzt vor 70 Jahren hat man am Toten Meer in Höhlen diese Schriften wieder entdeckt, die diese Essener kopiert hatten. Die waren so eine Sekte, ich sag mal so eine Gruppe, die sich ne auf dem Berg verschanzt hat sozusagen, oder die sich zurückgezogen haben und dann Schriften kopiert haben. Und die haben diese Schriften dann versteckt in Höhlen, um sie zu schützen. Und nach 2000 Jahren hat man die dann wieder entdeckt. Und das war total wichtig, weil man dann die vergleichen konnte mit die Schriften, die man heute hat. Weil die Schriften, die man heute hat, die sind sehr alt. Vom Jahr 1000 nach Christus sind die ältesten Schriften des Alten Testamentes, die man heute hat. Und so konnte man ja 1000 Jahre zurückgehen in der Geschichte des Bibelkopierens, weil alles vom Hand kopiert wurde. Und das ist auch eine Geschichte. Das heißt, wo auch Fehler entstehen könnten, aber dann sieht man durch diesen Vergleich, dass es dann praktisch keine Fehler oder sehr, sehr wenige Fehler entstanden in diesem Prozess. Und das ist dann positiv für uns, wo man sagt, gut, das ist der Beweis, dass das Alte Testament sehr, sehr gut preservant, sehr, sehr gut erhalten wurde. Vielen Dank. Ne? Nächste Überschrift, der Aufstand der Makkabäer. Aufstand der Makkabäer. Ja, ich würde sagen, sehr bekannt, weil auch durch diese Apokryphen, die ich vorher genannt habe, wurde dieser Aufstand auch bekannt. Ich habe diese Apokryphen nie gelesen, und ich sag mal so, man soll nie Nein sagen, ne? Sagen nie Nein, aber ich denke einmal, dass ich diese Apokryphen nie lesen werde, ne? Weil ich die einfach nicht vor Sinn ekle, weil die eine Lästerung sind. Aber viele reden davon. Viele reden davon und erzählen über diesen Aufstand der Makkabäer. Mattathias, ein alter Priester, sollte ein heidnisches Opfer machen. Ja, weil diese Hellenisation hieß auch, ja, die jüdische Religion dann ausrotten, ausschalten. Und dann wurden viele Priester eingeladen, auf die jüdischen Altäre Lästeropferung darzubringen. Versteht ihr? Hier ist nochmal Verifikat, das ist dafür mal. Das heißt, Opfer von Schweine zum Beispiel. Das heißt, dadurch wollte Antiochus IV. Bewirken, dass die Juden ihre Religion jetzt nicht mehr ernst nahmen, dass die dass die ja weich gekocht wurden sozusagen. Und da ist ein Matathias, ein Priester, durchgebrannt. Er weigert sich, das zu machen. Und da kam ein anderer Jude und sagt, okay, wenn du das nicht machst, dann mach ich es, ne? Weil sie wollten ja Antiochus gehorchen, ja, weil der war der Herrscher und dann haben viele Angst. Die haben gesagt, ne, den sollen wir gehorchen und so, ne, wenn wir das nicht machen, was er befiehlt, dann wird er uns bestrafen und so. Und als Matthias gesagt hat, das mache ich nicht, dann ist ein anderer gekommen, hat gesagt, okay, dann mache ich das, okay, ne, Matthias, ja, guck nicht hin und so, guck weg, ne, und dann mache ich das und dann ist alles gut. Und Matthias, der wurde wütend und hat diesen Juden umgebracht. Und dann hat es angefangen, dann ist es in Rollen gekommen, dass viele Juden dann sich zu Matthias anhingen und sie flüchteten in den Bergen mit seinen fünf Kindern und einigen Anhängern. Und da kam das in Rollen, dieser Aufstand. Und nachdem er gestorben ist, hat Judas Makkabäus, der älteste Sohn des Matthias, die Führung übernommen. Und darum heißt es auch der Aufstand der Makkabäer, weil so hieß sein ältester Sohn. Und dieser Aufstand war auch ein Bürgerkrieg zwischen Juden pro Hellenisation und Juden gegen Hellenisation. Wie ich vorher erklärt hatte. Es gab viele Juden, die ja schon weich gekocht waren und die gesagt haben, ja, Hellenisation ist auch nicht so schlimm, die haben ja viele tolle Sachen, Philosophie und so und etc. Und da war es auch ein Bürgerkrieg, eine gegen andere. Das war schlimm. Aber, Halleluja, die Makkabäer konnten Palästina und Jerusalem zurückerobern und warfen die syrische Truppenhaus aus Jerusalem raus. Ja, das ist bewundernswert, dass sie das geschafft haben. Ja, weil die Seleukiden, die waren ja natürlich sehr mächtig. Ne, die hatten ein Riesenreich. Ne, und die Makkabäer weihten den Tempel wieder ein. Das heißt ja, weil Antiochus der Vierte hatte den Tempel entweiht mit Lästeropferungen. Er hatte viel Schlimmes im Tempel gemacht. Ne? Und dann mussten die ja alles sauber machen und wieder ganz richtig von vorne anfangen sozusagen. Mit den Opferungen von Lämmern, heilige Lämmern und so weiter. Diese Heldentat wird von den Juden als Hanukkah gefeiert. Das heißt Wiedereinweihung. Judas Makkabäus hat das Land als Priester und Heerführer regiert, seine Dynastie, das heißt seine Nachfolger, seine Dynastie hielt 100 Jahre, das heißt er und seine Nachfolger haben das weitergemacht 100 Jahre lang. Im Jahr 63 vor Christus kamen dann die Römer, der vierte Abschnitt. Der römische General Pompeius hat Palästina unterworfen, und sie wurde über die Zeit des ganzen Neuen Testaments bis zum Jahr 634 nach Christus von den Römern beherrscht. Das heißt, 700 Jahre lang wurde Palästina von den Römern beherrscht. Und dann sieht man auch, wie das Ganze jetzt ein Plan Gottes war. Ja, weil die ganzen Sachen hier, die ganzen Aufstände und so weiter und so weiter. Und die griechische Zeitspanne und der Aufstand der Makkabäer und dann kamen die Römer und so. Das war eine sehr ereignisreiche Zeit, weil Gott das Terrain vorbereitet hat für Jesus. Jesus kam, lebte, ist auferstanden, ist zum Himmel gefahren und ein paar Jahre später wurde Jerusalem von den Römern zerstört und die Römer, die regierten noch 634 Jahre oder 600 Jahre weiter. Alles war zu Ende. Jüdische Religion zu Ende. Gott hat das gemacht und bis heute haben die Juden ihren Tempel nicht wieder aufgebaut. Das heißt, das ist ein klares Zeichen, dass Gott, ich würde sagen, nicht einen Schlussstrich gezogen, auf diese Verbindung zwischen Nachfahren Abrahams und Glauben an Gott. Gott hat gesagt, ja, Gott hatte schon Abraham versprochen, dass durch ihn alle Völker der Welt gesegnet würden. Ne? Gott hatte das versprochen und irgendwann kam die Zeit, wo Gott gesagt hat, so, jetzt lass uns das machen, der Glaube an Gott über die ganze Welt zerstreuen. Das hat Gott gemacht. Und ne, das ist auch geschehen und bis heute ist das so. Alle Menschen auf der Welt dürfen an Gott glauben. Alle Menschen auf der Welt sind Juden. Nein, Entschuldigung, sind Israeliten. Interessant, dass hier der Jakobbrief, wenn ich jetzt nicht falsch lege, der fängt so an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Aber es gibt keine 12 Stämme. Was meint er mit 12 Stämme? Ja, weil die 10 Stämme verloren gegangen sind. Schon 500 Jahre vor Christus. Was meint dann Jakobus mit zu den 12 Stämmen? Er meint die wahren Israeliten. Was Paulus sagt, jeder, der an Jesus glaubt, an Gott glaubt durch Jesus, ist ein wahrer Israelit. Das heißt, heute sind die Israeliten, das heißt, das Volk Gottes, alle, die an Jesus glauben. Gut, dann weiter. Pompeius stellte als Herrscher über Judäa Antipas, ein Idumäer. Ja, wir wissen, dass immer da eine Spannung gab zwischen Juden und die Edomiter, das heißt die Nachfahren von Edom. Und das sind die Nachfahren Esaus, also die werden auch Idumäer genannt, Edomiter, Idumäer. Das ist dieses Gebiet, was so südöstlich von Juda liegt. Und die waren immer so ein bisschen verfeindet, immer schon, seit es Esau und Juda gibt. Ne? Immer ein bisschen verfeindet. Jakob, Esau und Jakob. Ne? Immer ein bisschen verfeindet. Und Pompeius, was tut er? Er stellt Antipas, ein Idumäer. Ne, das ist ein bisschen eine Provokation, wie könnte ich sagen. Oder ne, er denkt, ja, wenn ich jetzt einen Jude dahin stelle, dann wird er wieder alles schnell zurückdrehen. Das heißt, er wird wieder versuchen, die auf der Seite des jüdischen Glaubens zu stehen und so weiter, etc. Und Antipas, der müssen wir hier aufpassen, dass wir nicht diesen Antipas, der war der erste Herrscher über Juda, erste römische Herrscher, nicht mit Herodes Antipas verwechseln. Versteht ihr? Es gibt der Antipas und der Herodes Antipas. Das sind zwei verschiedene. Herodes Antipas war der Enkel von Antipas. Ja. Und Herodes war der dazwischen war. Das heißt, Antipas hatte einen Sohn, Herodes, und Herodes hatte einen Sohn, Herodes Antipas. Herodes der Große, das heißt der dazwischen, das heißt der Sohn von den ersten Antipas, der regierte, als Jesus zur Welt kam. Und dieser Herodes der Große, dieser Sohn von den ersten Antipas, Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole, nur dass es ganz klar wird, dieser Herodes der Große, der hat auch die ganzen Kinder in Bethlehem töten lassen. Ne? Wichtige Information. Herodes der Große, der war der Zweite ne, in der Reihenfolge, dieser Idumäer, der hat das gemacht. Jesus kam zur Welt circa im Jahr 7 bis 4 vor Christi Geburt. Und alle schlafen, sogar Isaias und Andreas. Yeah. Weil der Satz hat einen grammatikalischen Fehler. Yeah, Jesus Christus ist geboren 7 Jahre bevor Christi Geburt. Das muss ich korrigieren. Das heißt, Jesus Christus kam zur Welt im Jahr 7 bis 4 vor Christi. Vor Christi, nicht vor Christi Geburt. Vor Christus. Ne? Vor Christus. Das heißt, dieser Ausdruck vor Christus ist die Zählung der Zeit. Ne? Wir sind heute im Jahr 2018 nach Christus. Und durch dieses Argument zeige ich, dass es nicht heißt, dass Jesus vor 2018 Jahre zur Welt gekommen ist, sondern vor 2025 oder 2022 Jahre zur Welt kam. Dieser Fehler ist entstanden, weil die Idee, dass man die Jahre in Bezug zur Geburt Christi zählen könnte, nur im Jahr 525 entstand. Sie wurde vom Mönch Dionysius Hesychius vorgeschlagen. Wegen des großen zeitlichen Abstands zu Christi Geburt geschah, das heißt, ne, von 525 bis zur Zeit Geburt, 550 Jahre, wegen diesem Abstand geschah auch die Fehlkalkulation. Da können wir das verstehen. Ja, wenn wir jetzt heute die Zeit bestimmen wollten, was da vor 500 Jahren geschah und es den Kalender nicht gibt, weil früher gab es den Kalender nicht. Isaias, willst du? Senta um pouquinho mais para lá pro barulho do teu negócio não entrar na câmera. Ne, wenn es das Kalender nicht gäbe und wir heute die genaue Zeit bestimmen sollten von irgendwas, was jetzt circa 500 Jahre vor uns geschah, das wäre dann auch kompliziert, versteht ihr? Da gab es keine Kalender. Die haben immer die Jahre in Bezug zu den regierenden König gezählt. Das ist immer gesagt, ja, im vierten Jahr von König so und so oder im zehnten Jahr von König so und so. Und da gab es dann Unterschiede, weil ja ein König nicht immer so ganz genau 20 Jahre regierte, sondern 20 Jahre und ein paar Monate. Und dann ist die Zeit dann manchmal, diese Zeitrechnung nicht ganz genau. Und heute haben wir dann bessere Methoden, um zu schauen, wann die Sachen geschehen sind in der Antike. Und dadurch wurde dann auch bestimmt, dass Jesus circa im Jahr 7 bis 4 vor Christus zur Welt gekommen ist. Ja, ein Beispiel, ja, weil er zur Zeit des Heroden der Große zur Welt gekommen ist. Und Herodes der Große, der starb im Jahr 3 vor Christus, versteht ihr? Das heißt, da konnte Jesus nicht im Jahr 0 vor Christus zur Welt kommen, weil da war schon Herodes der Große gestorben. Und wir wissen aus den Evangelien, dass Herodes der Große noch lebte. Ist ein Beispiel, wie man so solche Berechnungen dann macht. Okay, eine interessante Observation. Ne? Ja, wenn wir so sagen, ja, Jesus ist vor 2018 Jahren zur Welt gekommen, dann meinen wir das nicht so genau 2018 Jahre, vor langer Zeit. Bis zum Jahr 800 haben noch die meisten Menschen in Europa die Jahre in Bezug zu regierenden König gezählt. Das heißt, diese Idee vom Dionysius Exiguus hat sich nicht schnell verbreitet. Es dauerte eine lange Zeit, bis viele Leute sagen, ja, gutes System zu zählen in Bezug zu Jesus Christus. Das heißt, bis zum Jahr 800, das heißt, bis noch 1200 Jahre, das heißt, die Hälfte der ganzen Geschichte haben die Leute gar nicht die Zeit gezählt wie wir. Ne? Gut, zurück zum Herodes. Herodes der Große regierte von 37 bis 3 vor Christus und war Vater vom Herodes Antipas, habe ich schon genannt. Ne? Herodes Antipas, der Dritte in der Reihenfolge. Und was hat dann Herodes Antipas so Interessantes gemacht, dass wir an ihn denken, dass wir ihn zitieren? Der hat Johannes den Täufer töten lassen. Okay? Er ließ Johannes den Täufer töten. Logischerweise war er Enkel von Herodes. Lass mal sehen, ich habe hier Herodes Agrippa geschrieben. Da muss ich nochmal schauen, warum ich dieses Wort benutzt habe. Es gab noch viele andere Herodes, andere Neffen von Herodes etc., die auch in Nachbarländer regierten und so. Aber die sind für uns jetzt nicht interessant. Wenn wir die Evangelien lesen, sollten wir uns immer im Klaren sein, um welchen Herodes in jeder Stelle geht. Herodes der Große ließ den Tempel aufbauen und tötete die Kinder. Herodes Antipas, sein Sohn, das heißt der Enkel vom ersten Antipas, ließ Johannes den Täufer töten und richtete Jesus, dessen Sohn, das heißt der Urenkel vom ersten, Herodes Agrippa, tötete Jakobus und hielt Petrus gefangen. Okay, dann muss ich dann ein bisschen besser erklären, das hier mit dem Herodes Agrippa. Ja? Gut, nächste Seite, die religiöse Geschichte. Jetzt haben wir so mehr die weltliche Geschichte erzählt. in diesen 400 Jahren jetzt die religiöse Geschichte. Die Juden haben sich angestrengt, ihren Glauben lebendig zu erhalten. Und die erste Methode hatten wir schon öfter gesehen in den letzten Lektionen, die Synagoge, wo sich die Leute dann trafen, um die Schriften zu lernen, da jetzt keine Opfer darbringen durften. Dann war die Schriften zu lernen, ja, eine wichtige Tätigkeit, die dann für uns Christen total wichtig wurde, ne? Weil man sich dann gewöhnt hat, immer die Schriften zu studieren, weil die früheren Christen, das heißt die Christen im Jahr 500 vor Christus, 600 vor Christus, 700 vor Christus, die gingen immer zum Tempel, aber nur zum Opfern, versteht ihr? Das Studieren der Schriften war so eine Nebensache. Aber in dieser Zeit, in diese 400 Jahre oder 500 Jahre vor Christus, da wurde das immer wichtiger. Studieren von den Schriften. Zu dieser Zeit bildeten sich zwei große religiöse Untergruppen. Eigentlich nenne ich hier drei Gruppen, aber die religiösen Untergruppen waren die zwei ersten. Nach den Propheten stellten sich die Hasidim, ein hebräisches Wort, das bedeutet die Frommen. Sie versuchten die Ehrfurcht vor dem Gesetz lebendig zu halten unter den Juden, die von Babylon zurückkehrten. Diese Bewegung entartete sich zum Pharisäismus, Pharisäer abgesonderte, eine Bewegung, die das Gesetz mit Traditionen bedeckte. Na, ich habe das hier in Klammern geschrieben, bedeckte. Das heißt, die haben so viele Traditionen, ne, auch sagen wir so religiöse Ideen dazu ergänzt zu den Schriften. Das heißt, die haben jetzt andere Bücher geschrieben, um die Bibel zu erklären. Und diese Bücher, die wurden dann wichtig. Und um diese Bücher dann als wichtig zu erheben, was haben die gemacht? Die haben behauptet, dass Gott diese Traditionen Mose gegeben hätte, aber sie nur mündlich überliefert. Ja, die haben gesagt, ja, Moses hat viele Bücher geschrieben, aber Moses hat auch seinen Nachfolgern auch vieles nur gesagt. Und diese Nachfolger haben es weiter dann immer nur erzählt, tausend Jahre lang. Und ja, zur Zeit Jesu haben die dann das aufgeschrieben. Ne? Alles Unsinn, merken wir schon. Unsinn, alles Unsinn. Aber dadurch wollten sie ihre Traditionen Autorität verleihen, versteht ihr? Autorität verleihen. Sie haben dieser Traditionen gleiche Autorität als der Schrift zugesprochen. Ne? Matthäus 15, Vers 2 und folgendes etc. Alles steht da. Isaias, würdest du bitte hier Markus 7, 9 lesen?
Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Markus 7, 9.
Ja, Jesus hat sie gerügt, weil sie solche Sachen machten. Die hatten ihre schriftlichen Traditionen, meint hier Jesus. Nicht nur diese Verhaltensregel oder solche Sachen oder die Traditionen, die so mehr im Bereich Verhalten, ne? Nicht nur diese, aber auch im Bereich schriftliche Traditionen. Lass mal sehen, wo habe ich das notiert? Irgendwo hatte ich das notiert. Ah, da oben. Ne? Da wurden in dieser Zeit eine Reihe jüdischer Traditionen aufgestellt, Kommentare und Interpretationen, die hießen Mishnah und Gemara, die zusammen den Talmud bilden, auch das andere Buch Midrash und die Kabbala. Diese ganzen Wörter könnt ihr hier in Wikipedia aufschlagen, ne, und schauen, was die alles bedeuten. Das sind schriftliche Traditionen, Interpretationen und so weiter. Und die meine ich hier unten, wenn ich sage, die Pharisäer, die haben sich an diesen Traditionen gehalten. Und ihr sagt, ihr verwirft das Gebot Gottes, um eure Überlieferung, eure Traditionen festzuhalten. Und diese Pharisäer, die waren eine ziemlich geschlossene Gruppe, die nur Mitglieder annahmen, die sich verpflichteten, streng nach ihren Prinzipien zu leben. Sie waren treu und opferbereit, okay, positiv, aber auch selbstgerecht, ohne Sündenbekenntnis und Buße. Wolfgang, würdest du bitte hier den nächsten Bibelvers lesen, Lukas 18,9?
Es sagt aber auch, so entgegen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht sein. Und die übrigen beachteten diese Schleife. Lukas 18,9.
Ja, die sich selbst vertrauten, sich selbst als gerecht ansahen und so weiter, ne, und verachteten die anderen, ne, wie Jesus dieses Gleichnis erzählte vom Pharisäer und von Zöllner, ne, die zum Tempel gingen, und der Pharisäer sagt, danke Gott, dass ich nicht bin wie dieser andere da in die Ecke, ne. Stellt euch das mal vor, dass jemand so betet, ne. Aber das war normal, ne. Das war normal. Die waren so selbstgerecht, die klopfen sich auf der Brust und sagen, Gott, danke, dass ich nicht, ne, so bin, ne. Und eine zweite Gruppe, die Sadduzäer, sie waren die, ja, in Klammern Rationalisten, ne, so wie heute auch viele, ja, Rationalisten gibt, dann, daher wissen wir, was das bedeutet. Die leugneten die Existenz von Engeln und Dämonen, die Existenz von Wundern, die Existenz von Auferstehung. Sie waren stark vertreten im Hohen Rat und unter den Priestern. Ja, warum war es dann so wohl? Ne? Warum waren diese Rationalisten so stark vertreten? Ja, es ist bis heute so. Die Wissenschaftler, ne, die werden vom Volk immer, ne, bewundert. Wow, die kennen so gut, die wissen so vieles, ne? Die Rationalisten, und die leugnen alles, so was übernatürlich ist, ne? Und Jesus hat sie stark bekämpft, ne? Aber vielmehr die Pharisäer hat Jesus bekämpft. Na, warum? Ja, weil diese Sadduzäer, die waren Ungläubige sozusagen. Die haben an nichts geglaubt. Und die Pharisäer, die waren die, die an etwas geglaubt haben. Und die haben sich Sorgen gemacht über das, was Jesus predigt. Ne? Und darum gab es Spannungen. Ne? Zwischen Jesus und die Sadduzäer gab es wenige Spannungen, ja, weil die Sadduzäer von nichts wissen wollten. Tatjana, würdest du bitte hier in den nächsten Apostelgeschichte 23,8 lesen?
Die Sadduzäer sagen nämlich, keine Aufstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beiden. Apostelgeschichte 23,8.
Ja, die Pharisäer, die waren noch gläubig sozusagen. Und eine dritte Gruppe, die jetzt für uns wichtig ist, die wir das Neue Testament studieren, Schriftgelehrten. Die waren jetzt keine religiöse Gruppe. Darum habe ich vorher gesagt, dass es zwei religiösen Gruppen gibt. Aber die Schriftgelehrten, die waren ein Handwerkerzunft sozusagen, und die kopierten Schriften aller Art, Kopisten. Ne? Aber ja, da es zur Zeit kein Druckverfahren gab, ganz klar, mussten es Leute geben, die dann profimäßig, dass sie den ganzen Tag nur da saßen und Sachen kopierten. Jetzt Unterlagen, ne? Das heißt, wir brauchen auch manchmal so eine Kopie von unserer Geburtsurkunde und solche Sachen. Dann gehen wir einfach, ne, scannen das und lassen das ausdrucken oder so. Oder gehen zum Supermarkt, da gibt's so ein Kopiergerät und so. Aber damals gab das nicht. Musste man zu einem Kopisten, zu einem Schriftgelehrten gehen und sagen, so, jetzt mach mal eine Kopie davon. Ne? Da kostet natürlich sicher viel teurer, ne, als heute. Nicht 10 Cent, aber schon wegen dem Tag Arbeit kostete das für so einen Gelehrter. Ne? Der musste auch viel studieren, um diesen Posten zu erreichen. Das heißt, das war sicher nicht billig, das zu machen. Aber okay. Aber meistens haben die Bibel kopiert, ja, weil die ganzen Synagogen brauchten die Rollen, die dann studiert wurden in Synagogen. Die brauchten diese Schriften. Woher kamen diese Schriften? Schriftgelehrten. Kopierten das. Und durch dieses Kopieren von den Schriften wurden sie Kenner der Heiligen Schrift und deswegen vom Volk sehr beachtet. Ne? Die 10-mal schon die ganze Bibel kopiert. Stell dir das mal vor, du kopierst die Bibel per Hand. Ne? Dann wirst du die Bibel dann sicher kennenlernen. Ne? Gut, hier ein Vorschlag. Eine Dokumentation gucken über den Römischen Reich, seine Armee, Eroberungsstrategien und so weiter. Ne? Das heißt, es gibt auf YouTube und vielleicht Netflix und so weiter solche Dokumentationen, die dann es bildlich machen, wie die. Und es gibt auch hier in Haltern am See so ein Römermuseum, wo wir dann sehen können, die ganzen Ausrüstung und die Waffen und die Zelte und so weiter, die Römer hatten, die man entdeckt hat und so weiter, okay. Münzen. Ne? Und wenn wir jetzt reden, dass Paulus ein Zeltmacher war und gehen nach Haltern am See und sehen im Römermuseum so ein Zelt, dann können wir uns bildlich vorstellen, was auch Paulus gemacht hat. Ne? Und hier dieser Vorschlag, dass man so eine Dokumentation schaut. Man sieht, wie die dann gekämpft haben und wie das römische Reich strukturiert war und wie das ausgesehen hat. Und wenn wir das Neue Testament lesen und da lesen, ja, der römische Soldat oder der Oberhaupt von den Hundertschaften und so weiter und so weiter. Das heißt, dann können wir so ein bisschen eine Ahnung haben, oder so, ne? Wie das ausgesehen hat, muss ich hier euch nicht zeigen. Das könnt ihr selber schauen. Verbreitung des Evangeliums. Viele Faktoren sind in dieser Zeit zwischen den Testamenten entstanden, die vergünstigsten, dass das Evangelium zur Zeit Jesus sich rasch verbreitete. Ne? Wie ich schon dreimal gesagt habe, Gott hat die Welt vorbereitet auf Jesus. Das heißt, das römische Reich. Interessant, dass früher, vor Christus, das heißt im Jahr 400 vor Christus oder noch 200 vor Christus, da gab es den römischen Reich nicht. Das heißt, wenn jetzt Jesus nicht geboren wäre, ne, im Jahr 7 bis 4 vor Christus, sondern 200 vor Christus, dann wäre die Geschichte eine ganz andere. Das heißt, die Verbreitung des Evangeliums wäre eine ganz andere, versteht ihr? Aber dadurch, dass es das römische Reich gab, wurde die Verbreitung vom Evangelium erleichtert, sehr stark erleichtert. Zum Beispiel diese Pax Romana, ne, die hat geholfen, weil da gab es eine einheitliche Gesetzgebung oder eine ziemlich einheitliche Gesetzgebung und viele Regierende, viele Könige und so weiter, viele Richter, die haben immer nach diese Gesetze gerichtet und das verschaffte einen bestimmten Grad an Gerechtigkeit, einen bestimmten Grad an Frieden zwischen den Völkern, ne, weil früher konnte man nicht einfach sagen, ja, ich reiß mal, ne, ich sag mal 200 Jahre vor Christus oder 500 Jahre vor Christus, konnte man nicht einfach sagen, ich reiß mal nach Rom oder ich reiß mal nach Ägypten oder ich reiß mal nach, ich weiß nicht wohin, ne, weil ja es verschiedene Völker gab und es gab auch viele Straßenräuber und es gab, man war dann unter Ausländern, das heißt, man war unter Leute, die andere Sprachen sprachen. Das war sehr, sehr schwer. Man konnte nicht einfach sagen, ich reise da irgendwo hin, ne? Also heute ist es schon schwer, wenn man sagt, ja, lass uns mal nach Frankreich einen Urlaub machen, ist schon ein bisschen schwer, weil wenn man da ankommt und irgendwas fragen muss und so weiter, dann ist es nicht so ganz leicht. Aber früher war es viel, viel komplizierter, weil dann nicht nur die Sprache eine Hinderung war, aber man konnte ganz leicht überfallen werden und man... Die Sprache sowieso waren immer sehr verschieden und so weiter. Das alles kompliziert, kompliziert. Und durch das Römische Reich gab es diesen Frieden. Man konnte jetzt reisen, trotz Gefahren. Es gab viele Gefahren. Apostel Paulus wurde oft überfallen und so weiter. Er schreibt es irgendwo. Aber trotzdem hat es überlebt. Er wurde verfolgt und so, aber er hat es überlebt, auch weil die Römer ihn verteidigt haben. Die Römer, ne, er war römischer Bürger und dadurch konnte er auch in vielen Situationen überleben. Ne? Weil dann hat man auch sehr schnell jemanden umgebracht, ne? Weil die Gerechtigkeit früher, das heißt vor 200 Jahren vor Christus und so, ein bisschen schneller war als heute. Ja, die haben ein paar Sachen geklaut, okay, dann umbringen. Ne? Und ungefähr nach dem Motto. Ne? Und die Römer, die haben das dann verbreitet, dieses Gerichtssaal, ne? Dieses Gericht, wo man dann sagt, okay, der hat geklaut, hast du geklaut? Nee, ich habe nicht geklaut und so. Und wer hat das gesehen und sagt, wie es heute ist, ne? Wie es so heute ist, das ist alles entstanden, ja. Und ähnlich natürlich, ne? Aber eine bessere Gerechtigkeit, das hat sehr geholfen, dass das Evangelium sich verbreitete, dass diese Pax Romana, das heißt dieser Frieden.
Aber Punkt später, Nummer zwei. Aber später haben die Christen zum Löwe geschmissen, ne? Das vom Löwe gefressen wurde.
Ja, Römer gemacht. Das war auch Teil des Gesetzes. Das heißt, die Christen haben sich dann dem Gesetz auch irgendwie quergestellt, ne? Weil die haben gesagt, weil die Römer, die waren sehr friedlich. Die haben gesagt, Leute, wir sind Freunde von allen Menschen, wir lieben alle Religionen, wir lieben alle Götter, wir lieben alle Menschen und auch ein bisschen euer Geld. Und die haben einen Tempel gebaut mit allen möglichen Göttern. Und die Christen, die waren streitsüchtig, die haben gesagt, nein, nicht alle Götter, nur ein. Und die Römer haben gesagt, ihr seid böse, ihr müsst sterben, ne? Ja, wir müssen auch ein bisschen gerecht sein den Römern gegenüber, ne? Und später haben die Römer dann tatsächlich eine Methode gefunden, um das dann wieder alles zu vereinen, die ganzen 90% Heiden und die 10% Christen dann wieder zu vereinen und sagen, okay, lass uns dann einen Kompromiss finden, den allen befriedigen. Hatte ich schon vor ein paar Lektionen erzählt, ne? Wie dann die Heiden ihren Göttern wieder zurückbekommen haben und die Christen ihren Glauben nur an Jesus Christus bekommen haben und alles zusammen zum Tempel gegangen sind, ne? Mit den heiligen Petrus und Johannes und Maria und so weiter. Nur die hießen nicht mehr jetzt Zeus und Jupiter, aber die haben einen anderen Namen bekommen und jetzt war 100% der Bevölkerung zufrieden. Wieder. Und die Römer sagen, siehst du, das haben wir wieder geschafft. Frieden zu schaffen in der Welt. Alles ein bisschen ironisch, ne? Aber das ist dann die Tatsache, das sind die Tatsachen. Punkt Nummer zwei, die Sprache. Ja, mittels der griechischen Sprachen konnten sich die Leute im ganzen Imperium leichter verstehen. Das heißt, früher, vor ja, 500 Jahre vor Christus, könnte Paulus nicht einen Brief schreiben an den Ephesern oder an den Römern und so weiter, weil in den ganzen Ländern verschiedene Sprachen gesprochen wurden, ne? Versteht ihr? Durch diese Sprache hat sich dann eine Plattform gebildet für die Kommunikation unter den Leuten. Und hier Punkt Nummer drei, ne, das sind einige andere Sachen. Straßen. Ja, die Römer, die haben Straßen gebaut, die dauern bis heute. Ne? Und Straßen sind total wichtig. Das heißt, wie werden dann die Waren transportiert von A nach B? Obwohl die Römer nicht so sehr auf die Waren konzentriert waren, sondern es ging mehr um den Soldaten. Die sollten schnell von einem Punkt zu anderen rennen können, damit günstig mit weniger Soldaten man eine größere Fläche, mehrere Länder überwachen könnte. Ne? Aber dafür brauchten sie gute Straßen und die Soldaten, die in ihre Freizeit, ne, in ihre Freizeit, das heißt in der Zeit, wo sie nicht jetzt kämpfen in der Front, haben die Straßen gebaut. Das war total wichtig, weil dann auch die normalen Leute dann auch reisen konnten. Total wichtig, ne, wie Paulus, der hat 4 Missionsreisen gemacht und das konnte er nur, ja, weil es Straßen gab. Ja, natürlich die Schiffe gab es schon 1000 Jahre vor Christus, aber auch über die Straßen, weil ja in Kleinasien die ganzen Städten von ein zu anderen gab es die Straßen. Währung, ne, die Zahlungsmittel, wie wenn jetzt eine Gemeinde gesammelt hat für Jerusalem oder für den Apostel Paulus, die Philipper haben nach Rom jetzt eine Spende geschickt, ja, wie konnte Paulus in Rom bezahlen, wenn es jetzt eine völlig andere Währung wäre, ne? Und überhaupt, viele haben 500 Jahre vor Christus gar nicht mit Geld bezahlt, nur mit Waren, immer Austausch mit Waren. Wie sollten die Philipper Paulus in Rom eine Spende schicken von, ja, 10 Schafe oder so, ne? Das wird nicht funktionieren, ne? Das heißt, auch wichtig, dass die Römer jetzt eine einheitliche Währung eingeführt haben. Das heißt, das Römische Reich hat nur ermöglicht, dass das Evangelium sich rasch verbreitete und darum hat auch Gott diese 400 Jahre auch gewartet. Das heißt, nicht nur gewartet, er hat die Weltgeschichte auch gelenkt, dass die Füße aus Ton und Eisen wirklich geschah, dass Daniel gesehen hat in dieser Statue. Wisst ihr? Die Statue, ne? Die Statue, die hatte verschiedene Teile und man weiß, dass diese Teile jetzt verschiedenen Imperien symbolisiert, und Rom war das Letzte. Das Letzte, und es besteht bis heute. Interessant, dass nach Rom kein anderes Imperium aufstand. Ja? Das heißt, Rom war das Letzte und ist das Letzte und wird immer das Letzte sein. Bis heute, ne, und wir wissen, dass hier der Hitler, ne, auch versucht hat, den Reich, ne,
das Deutsche Reich
etc., was nichts weiteres ist als eine Fortführung vom Römischen Reich ist. Ne? Und das Römische Reich nur seinen Namen verändert hat durch die Karolingier, ne, wie das auf Deutsch heißt, weiß ich nicht, die dann nur den Sitz jetzt von Rom auf Bordeaux, oder wie heißt die Stadt in Frankreich, verlegt haben. Das heißt, ne, die haben aus Frankreich her regiert. Darum heißt auch Frankreich Frankreich. Das heißt, der Reich der Franken, das heißt, dieser Könige, die von Carolus Magnus und so weiter. Das heißt, da habe ich schon vergessen ein bisschen, wie die ganzen Namen heißen und so. Aber im Grunde war das eine Weiterführung vom Römischen Reich und so weiter, ne? Was bis im Mittelalter weitergeht und irgendwie auch bis heute so mehr oder weniger da ist, ne? Im Hintergrund. Lass uns mal nur zu Ende hier ganz schnell, weil wir schon fortgeschritten sind in der Zeit, auf Seite 92 und 93 einen Blick werfen, was wir schon vor ein paar Schulungen kommentiert haben, aber was auch so für diese Lektion auch total wichtig ist, weil wir heute diese 400 Jahre, diese prophetische Stille besprechen, was war eine spannungsvolle Zeit, wo die Leute Jesus gewartet haben, den Messias gewartet haben, und hier die Tabelle wichtigsten messianische Vorhersagen und Erfüllung. Das heißt, in dieser Tabelle sehen wir, wie die ganze wie das ganze Alte Testament auf Jesus zeigte. Und hier sind nur die wichtigsten. Es gibt noch viele, viele, viele andere. Ich habe hier nur die ganz deutlichen, weil es gibt auch viele, die so ein bisschen undeutlich sind, ne, und so weiter. Ich habe nur hier die Bumm oder die Wow, ne, Prophezeiungen, ne, die man so auf den ersten Blick erkennt, dass die auf Jesus zeigen. Habe ich hier auf diese zwei Seiten. Das sind 42 Prophezeiungen, die so total deutlich auf Jesus zeigen. Da gibt es auch viele, viele andere. Ne? Viele, viele andere. Die zeigen, es wird den Messias kommen. Es wird Gott kommen. Wir haben hier gelesen in Micha 5,1, ne? Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in der Tage der Urzeit, das heißt in die Tage der Ewigkeit, in der Ewigkeit, ne? In den Tagen der Ewigkeit liegt der Ursprung von dem, der in Bethlehem zur Welt kommen wird, hat Micha prophezeit. Und nächste Woche fangen wir mit dem Neuen Testament an. Dann machen wir einen Sprung von 400 Jahren in eine Woche. Halleluja, Amen.